Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu unserem wöchentlichen Vlog, zu unserem Video-Podcast. Und ich habe heute eine sehr, sehr spannende junge Dame hier bei mir. Das macht mich ja immer glücklich, wenn ich junge Damen hier mal im Interview habe. Sonst habe ich immer so die gediegenen Herren, macht auch Spaß. Aber heute mal eine sehr adrette junge Dame. Hallo, Carolina.
Hallo, Holger.
Und ja, wir haben heute ein schönes Thema mitgebracht. Und zwar bist du ja bei uns zuständig für alles, was so Schreibarbeiten ist, wenn man das so salopp sagen kann. Aber hinter diesem Wort Schreibarbeiten steht natürlich was ganz anderes. Sondern bei uns in der Fernschule ist natürlich vor allen Dingen das Thema wissenschaftliches Arbeiten ganz, ganz wichtig. Und das ist auch das Thema heute hier in diesem Vlog, worüber wir gerne mal reden wollen. Wissenschaftliches Arbeiten, wie funktioniert das? Was gehört da alles dazu? Worauf muss ich achten? Wo sind die Fallstricke? Also ganz, ganz viel Input. Und ja, Carolina, bevor wir anfangen, vielleicht ein paar Worte zu dir, was so dein Background ist und ja, was du bisher so gemacht hast und ja, was du vielleicht machen willst.
Ja, ich komme also ursprünglich aus den Medienkommunikationswissenschaften, habe ich studiert und da war natürlich das Thema ganz groß wissenschaftliches Arbeiten. Habe dort bereits auch Seminare an der Uni dann gegeben zum Thema wissenschaftliches Arbeiten. Und es ist natürlich für uns hier ganz wichtig, dass wir unseren Teilnehmern gute und qualitativ wertvolle Inhalte eben aufbereiten, die auch wissenschaftlich fundiert sind letztendlich. Und darum geht es ja heute auch, dass wir eben wissenschaftlich arbeiten wollen. Wissenschaftliches Arbeiten ist ein ganz großes Thema, das können wir, glaube ich, heute gar nicht in den paar Minuten dieses Vlogs ergreifen.
Vielleicht schaffen wir es doch.
Wenn ich schnell spreche. Genau. Also da gehört ja einiges dazu. Also ganz großes Thema ist natürlich die Literaturauswahl, weil darauf baut alles auf letztendlich. Auch wie zitiert man richtig und letztendlich wie formuliert man das Ganze, damit es eben ja, sowohl dem interessierten Laien, wie man so schön sagt, und eben auch im Fachpublikum zugänglich ist.
Genau, und da will ich gleich mal in meine berühmten Fragen einsteigen.
Genau.
Und die erste Frage ist erstmal, ich würde erstmal einen Schritt gerne zurückgehen. Einfach mal schauen, wissenschaftliche Arbeiten, wo wird denn das eigentlich von mir verlangt, dass ich wissenschaftliche Arbeiten abliefere? Ich kenne das von verschiedenen Doktoranden, die wissenschaftliche Artikel veröffentlichen müssen, in Fachzeitungen oder auch viele, die Bücher schreiben wollen. Was gibt es denn noch so Themen jetzt auch im beruflichen Alltag, wo ich wirklich wissenschaftlich arbeiten muss?
Also eigentlich immer dann, wenn es um eine Wissensvermittlung an andere geht.
Okay.
Also das ist ja in der Uni schon so, da wird es einem ja gelehrt, aber auch die Dozenten natürlich müssen ja für ihre Studenten immer etwas wissenschaftlich aufbereiten, damit das eben erkannt oder gelernt werden kann, so rum. Und im Berufsfeld, also das betrifft jetzt eben, wie du ja schon richtig gesagt hast, eben Fachexperten, also jeder, der in dem Sinne etwas jemand anderem erklären möchte. Also man muss dann gucken, was man für eine Zielgruppe hat natürlich, aber gerade für uns in unserem Kontext, wir sind ja nun mal eine Fernlernakademie und wir möchten ja unseren Teilnehmern das Wissen weitergeben, mit unseren Dozenten zusammen und dazu gehört eben auch dieses zugänglich machen. Also man möchte es ja auch nicht ganz kompliziert aus tausend Quellen sich selber zusammensuchen, sondern das ist sozusagen eine Konklusion aus mehreren Quellen, die man eben wissenschaftlich zu einem Text in zum Beispiel unseren Studienbriefen verarbeitet.
Genau, klingt zwar jetzt wie Eigenwerbung, ist ja, wir sagen mal, es ist Eigenwerbung, aber es ist natürlich bei uns wirklich schon so ein Punkt zu sagen, okay, bei uns sind wirklich die Studienbriefe selber erarbeitet von den Dozenten durch Unterstützung von Co-Autoren und jetzt nicht irgendwie ein Fachbuch kopiert und eins zu eins seine Lizenz bezahlt und das Ganze als Studienbrief gemacht, so funktioniert das bei uns nicht. Und das lieben ja auch die Teilnehmer bei uns so. Wenn ich jetzt mal in dieses wissenschaftliche Arbeiten reingehe, ich habe ja mal gehört, man kann quasi viele Dinge gar nicht neu erfinden. Es gibt alles schon. Ne? Also deshalb denke ich mal, wird im ersten Step erstmal, wenn ich jetzt ein Thema habe, was ich wissenschaftlich fundiert irgendwo niederlegen möchte oder darbieten möchte, erstmal schauen, wo finde ich denn überhaupt die Grundlagen dieses Themas. Mhm. Da ist meine erste Frage, du hast vorhin schon dieses schöne Wort Literaturauswahl reingefügt. Wie tief muss ich denn dann gehen? Ist es egal, wenn ich jemanden zitiere, der schon zitiert hat?
Das kann man tatsächlich auch machen. Das nennt sich dann so quasi ein Zweitzitat. Okay. Aber da sind wir schon wieder bei den ganzen Zitierregeln und so weiter. Da kommen wir vielleicht noch hin.
Ich gehe wieder zurück.
Vielleicht noch mal ganz kurz, ich greife einfach noch mal ganz kurz vorweg. Man kann natürlich auch eine, also es gibt eine Unterscheidung zwischen Primär- und Sekundär- Forschung oder Erhebung.
Okay, was ist das? Kannst du es mir
genau, also Primärerhebung ist also in dem Sinne, wenn man ganz komplett, wenn wir jetzt als Unternehmen sagen würden, wir starten eine Umfrage oder wir machen eine Inhaltsanalyse von bestimmten Texten, die bereits da sind, oder wir machen eine Beobachtung, also das sind alles so eine empirischen Forschungsinstrumente, die man theoretisch machen kann. Aber in den meisten Fällen ist es tatsächlich so, dass man sekundär eben Sachen auswertet, die bereits vorhanden sind, Statistiken und dann eben umfangreiche Literatur oder eben auch einfach Studien, die bereits zu diesen Themen gemacht wurden. Das kommt ja ganz aufs Thema an, weil wenn ich jetzt was ganz Neues, Brennendes, was mir unter Nägeln brennt, habe, dann muss ich natürlich letztendlich, weil es wenig Literatur gibt, irgendwie selber wahrscheinlich eine Forschungsarbeit dazu leisten. Aber gerade so, ich sag mal, in unseren Fällen, wie gesagt, dann ist es ja eher so die Wissensvermittlung und nicht die Erstforschung. Dann sucht man sich aus verschiedenen Teilen sein zusammen und seine Forschung zusammen. Genau.
Okay, wie gehe ich da vor? Mache ich mir da erstmal so wie ein kleines Curriculum, wie der Artikel aufgebaut sein soll, was die Inhalte sein sollen? Orientiere ich mich da auch an anderen Veröffentlichungen? Ich weiß, gerade im wissenschaftlichen Bereich wird ja ganz viel geschaut, in den anglikanischen Bereich, also nach Großbritannien, nach Amerika, was wird dort veröffentlicht? Und ich brauche auch immer Studien irgendwo aus diesem Bereich, gerade King's College oder Oxford, Cambridge, die ganzen Institute, die da sind, wo ganz viel auch, was den eigenen Artikel dann auch, wenn ich das als Quellenangabe habe, auch aufwertet. Also gehe ich erstmal in die Recherche, mache mir ein Curriculum und schaue, wo gibt es schon Veröffentlichungen
zu diesen einzelnen Themen. Es kommt ja ein bisschen darauf an, wie man das Ganze jetzt überhaupt startet, was man für ein Thema hat und vor allem, wo man das Thema herbekommen hat. Also ob man das jetzt wirklich schon vorgegeben hat und sozusagen schon eine klare Absicht dahinter steht. Also das ist ja bei jeglichem Schreiben, wenn wir jetzt mal wieder beim Schreiben sind, immer so, es muss eine Absicht hinter diesem Text stehen oder eine Zielgruppe angesprochen werden. Und je nachdem, wie ich jetzt hier gerade diesen Text aufbereiten will, habe ich ja ein Thema schon vorgegeben oder nicht. Und wenn ich zum Beispiel eben schon so grob im Hinterkopf habe, was ich gerne schreiben möchte, dann kann ich theoretisch nach einzelnen Kategorien einfach suchen. Ja, und wenn wir dann jetzt wieder bei der Literaturauswahl sind, eigentlich die wichtigste Recherche-Auswahl sind immer noch Bücher, Monographien, Sammelbände, Fachzeitschriften, Experteninterviews, auch, also kann auch Videomaterial zum Beispiel sein. Ja. Also man kann natürlich auch, das will ich jetzt hier gar nicht verteufeln und das ist ja auch in unserer heutigen Zeit gut so, Internetquellen. Allerdings sozusagen die erste Anlaufquelle, die man für sich haben sollte, damit das auch einem ganzen wissenschaftlichen Anspruch gerecht wird, sind eben ganz einfach gesagt Bücher. Ja.
Ist das eine subjektive Sicht? Weil wenn ich mir zum Beispiel anschaue, es gibt ja auch gerade, wenn ich an Universitäten denke in Amerika, die zum Beispiel gratis Vorlesungen anbieten, abgefilmt. Und die kann ich mir übers Internet anschauen und könnte ich ja auch als Quelle nehmen.
Genau,
also dann das, ein Professor, der das quasi hält, würde jetzt, also das Medium jetzt in meiner Welt, wäre das Medium jetzt nicht entscheidend davon, würde ich mal sagen, wie die Wertigkeit ist.
Gut, vielleicht habe ich das ein bisschen fälschlicherweise ausgedrückt. Ich meinte jetzt nicht das Medium an sich, sondern sozusagen die Wissenschaftlichkeit, die dahinter steckt. Also zum Beispiel abgefilmte Vorlesungen sind ja auch Fachliteratur, letztendlich nur einem anderen Medium, eben als Video. Das ist das, was ich auch eben sagte, mit Experteninterviews zum Beispiel.
Ach, okay.
Genau. Was sich natürlich jetzt in den letzten Jahren geändert hat, eben nicht als Primärquelle angeben sollte, ist Wikipedia. Ganz einfach, weil dort gesammelt wird, also wie gesagt, man kann es nicht komplett verteufeln,
weil
es ist eine schöne Sammlung, aber um das als Quelle anzugeben, ist es eben nicht nachhaltig genug, weil dort jeder ja theoretisch seinen Senf, sage ich mal, dazugeben kann Aber was natürlich bei Wikipedia sehr schön ist, du kannst dir das durchlesen und du kannst daraus wieder, weil dort ja auch Quellen angegeben genau. sind, diese Quellen dann verwenden und weiter recherchieren. Also sozusagen als Überblick ja, für das, was vielleicht, was ich noch weiter recherchiere, ist Wikipedia eigentlich immer ganz gut. Generell muss man allerdings immer mit Internetquellen einfach kritisch umgehen. Also das geht eben dann nicht, dass man Anzeigen zum Beispiel als Quelle nimmt, die einem Werbezweck dienen oder Blogbeiträge, die vielleicht auch von einem Unternehmen in Auftrag gegeben worden sind und so weiter. Also Internetquellen sind eben immer in der Hinsicht kritisch zu prüfen. Wenn das natürlich Fachartikel sind, die auf einem Fachforum oder sowas vorhanden sind, dann kann man das natürlich verwenden. Also das ist ja auch gerade in der heutigen Zeit ganz gut, dass man überhaupt das Internet zur Verfügung hat, weil viele Themen auch aktueller sind natürlich im Internet.
Es geht halt einfach auch schneller. Also wenn ich das Themen recherchiere und jetzt, wie gesagt, ich mag Wikipedia sehr, weil es sehr inspirierend ist. Du kannst wirklich von Stelle zu Stelle hüpfen, ohne jetzt wirklich zu sagen, also ich würde jetzt aus Wikipedia jetzt den Inhalt auch nicht unbedingt jetzt für einen Studienbrief nehmen, das ist klar. Da hast du vollkommen recht, das ist schon wissenschaftlich vielleicht angehaucht, aber es ist kein wissenschaftlicher Artikel. Und aber was man halt dort finde schön ist, man kann die ganzen Querverbindungen nutzen von Step zu Step weitergehen und auch tiefer in die Thematiken reingehen. Also das finde ich, das ist schon eine geniale Idee. Wenn ich jetzt meine Literaturauswahl gemacht habe, habe jetzt meine Artikel, will jetzt meinen eigenen Text quasi schreiben, dann muss ich das ja alles neu formulieren. Ne?
Genau, irgendwie. So ist es.
Okay. Wie weit darf ich mich da irgendwie an die Vorgaben halten? Muss ich jetzt Textänderungen machen oder muss ich direkt, ist es günstigst, ich lese mir das durch und gebe es mit eigenen Worten wieder?
Also das muss man ein bisschen unterscheiden, ob man jetzt wirklich einen kompletten Gedankengang eines Autors übernimmt, dann gehört das auch schon zitiert, also dann sind wir ja quasi schon beim Zitieren. Generell, um vielleicht nochmal vor dem Zitieren jetzt zu sagen, letztendlich wird man sich natürlich immer sozusagen aus diesen Quellen, die man hat, einen Überblick erstellen. Ja? Also es kommt ja wirklich darauf an, ob ich das jetzt so übernehmen möchte oder ob es bloß quasi ein Anreiz für mich ist, dahingehend nochmal weiter zu recherchieren.
Okay.
Aber genau, wenn wir jetzt vielleicht einfach schon beim Zitieren sind, es muss also immer jegliches Gedankengut eines anderen, das ist wie bei Bildrechten zum Beispiel, ja, Urheberrecht spielt überall eine Rolle, muss überall zitiert werden. Und da kann man auch unterscheiden zwischen direkten und indirekten Zitaten. Das kennt vielleicht auch schon der ein oder andere.
Ich bin immer wieder fasziniert. Wir haben ja bei unseren Autoren und auch so Zitierregeln, das sind ja mehrere Seiten, was da an Zitierregeln gibt. Also ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich diese Vorlage sehe, woran man sich zu halten hat, wenn man zitiert, wie das funktioniert. Kannst du mir vielleicht, wenn wir jetzt in dieses Thema Zitierregeln reinrutschen, mal ganz kurz sagen, was sind so die wichtigsten Regeln, die es gibt, so vielleicht die 5 Top-Regeln beim Zitieren?
Also auf jeden Fall darf man, um das vielleicht, das ist so das Große, man darf quasi kein Gedankengut nicht zitieren, weil dann hat man eben schnell, also einen Plagiatsvorwurf zum Beispiel am Hals, sage ich mal. Also selbst wenn es bloß eine kleine Idee des anderen Autors ist, muss das kenntlich gemacht werden. Genau, sonst ist es auch für einen selber, wenn man den Text verfasst, natürlich nicht wissenschaftlich, aber auch quasi, mir fehlt jetzt das Wort dazu, also ich habe ja auch einen eigenen Anspruch dafür, also ne, dass ich selber was arbeiten möchte, also wertvoll oder so. Ne? Zitierregeln, also klassisch wird unterschieden zwischen der amerikanischen und der englischen, amerikanischen und der deutschen Zitierweise.
Okay, was ist der Unterschied?
Eigentlich nur Formalia, also die deutsche Zitierweise, die kommt mit Fußnoten aus, das hat man bestimmt schon gesehen, immer nach dem Zitat, direkt oder indirekt, kommt eine Fußnote und unten werden die ganzen Literaturauswahlen dann hingeschrieben. Und bei der amerikanischen Methode wird das im Fließtext gemacht, da kommt also nach dem Zitat in Klammern der Name und das Jahr des der Publikation und die Seite.
Das ist dann auch schwierig, wenn ich einen Text lese, oder?
Also das ist eine ganz, ganz subjektive Sache, wer da was bevorzugt. Ich bin mit dieser amerikanischen oder auch Harvard-Methode aufgewachsen, sage ich mal so. Es ist ein bisschen anders vom Lesefluss, das stimmt schon, aber wenn man das einmal sieht, dann geht das. Also
du überspringst es quasi schon beim Lesen. So, wenn du siehst, da kommt eine Klammer, egal jetzt.
Es ist ja auch kürzer als eine Fußnote. Bei der Fußnote in der deutschen Variante muss komplett diese Publikation hin. Mhm. Bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, was genau jetzt unten mit rein muss, weil ich mich mit dieser deutschen nicht ganz so auskenne, sage ich mal. Und bei der englisch-amerikanischen Variante ist es eben einfach so, da kommt nur der Autor und das Datum und die Seite. Also das ist dann schon nicht so lang. Natürlich ist es im Lesefluss jetzt nicht unbedingt das Beste,
aber
da gibt es eben verschiedene Ansichten. Also das ist wie, ob mir nur dein Pullover in Schwarz und Rot besser gefällt. Also ne, das ist ganz
wichtig. Mir gefällt dein Schwarz besser. Genau. Musst du jetzt Rot sagen, damit es wieder passt. Ne? Ich sage, ich mag die deutsche Zitierregel. Du sagst, ich mag die amerikanische Zitierregel. Okay. Ne? Das ist ja auch schön. Das ist das Schöne. Jeder darf eine eigene Meinung haben und die auch vertreten. Ja. Jetzt hat man schon gesagt, es gibt die Unterscheidung, was muss ich noch beachten?
Man darf kein Zitat verändern. Okay. Und wenn man das tut, dann gibt es eben dann bestimmte Regeln. Zum Beispiel, wenn ich etwas auslasse, dann wird das normalerweise in eckige Klammern mit drei Pünktchen gesetzt. Oder wenn ich etwas hervorhebe, zum Beispiel, weil ich es fett markieren möchte, dann muss das auch hinter das Zitat angemerkt werden in eckigen Klammern, dass das eben eine Hervorhebung durch den Autor, also durch mich in dem Falle, dann ist. Oder wenn ich, wenn zum Beispiel Rechtschreibfehler im Text sind und muss ich leider auch so übernehmen, ich kann den nicht einfach korrigieren, da kommt dann meistens ein SIG mit Ausrufezeichen dahinter auch in eckigen Klammern sozusagen, dass das der Fehler des Autors.
Das ist für den ja auch blöd, ne? Schreiben Fachbuch, habt da einen Rechtschreibfehler drin, gerade in einer Zeile, die übelst oft zitiert wird und immer habe ich dann diesen Hinweis, hey, du hast das damals falsch geschrieben.
Es gibt die Möglichkeit, auch diese Fehler irgendwie zu berichtigen, aber dann steht halt auch immer dahinter, dass ich diesen Fehler berichtigt habe. Also das ist vielleicht dann gleich der nächste Punkt. Also gut, da sind wir gar nicht mehr bei Zitierenregeln, aber Korrekturlesen ist immer ganz, ganz, ganz wichtig.
Das stimmt.
Ja, also das wird gerne vernachlässigt. Leider auch bei guten Fachbüchern habe ich leider schon viel lesen müssen, dass einfach durch dumme Tippfehler, sage ich jetzt mal so salopp, der Lesefluss dann leider gestört wird.
Bei Fachbüchern habe ich auch schon ganz oft gesehen, da frage ich mich dann natürlich, gerade wenn es von Verlagen rausgegeben wird, die dann noch Lektoren haben, die das nochmal kontrollieren, dass das dann nicht auffällt. Also das finde ich dann auch immer sehr sportlich. Aber,
okay. Viele Fehler sind eben so eine kleine Tippfehler, die das menschliche Auge auch gar nicht mitbekommt. Also so mal so ein Wort, der Buchstabenträger mit E und N hinten am Ende, das fällt ja den meisten gar nicht auf. Also da muss man dann eigentlich wirklich ein geprüfter Lektor sein. Aber wie gesagt, selbst da ist es eben manchmal nicht immer
erkennbar. Okay, Rechtschreibfehler haben wir noch. Gibt es noch einen Tipp jetzt wegen Zitieren?
Also die Literatur muss natürlich, das gehört jetzt ja auch weitestgehend zum Zitieren, muss natürlich immer ans Ende auch vermerkt werden. Also es gibt klassischerweise ein Literaturverzeichnis und das wird zum Beispiel nach der amerikanischen Methode ans Ende gestellt. Da gibt es dann eben auch bestimmte Formalia, wie das aufgebaut sein muss. Zum Beispiel, wenn kein Ort angegeben ist, also kein Verlagsort, dann muss da zum Beispiel K.A. stehen für keine Angabe, damit eben immer jeder weiß, der das liest, dass das nicht meine eigene Schuld ist, dass ich das vergessen habe. Also das ist generell bei wissenschaftlichen Arbeiten oder eigentlich auch bei anderen Texten so, dass es für den Leser am wichtigsten ist, nachzuvollziehen, warum steht das dort und warum nicht. Ja, und wenn ich eben dort einen Fehler habe, dann wird das eben kenntlich gemacht und der Leser weiß, aha, das ist nicht der Fehler des Autors, sondern des zitierten Autors.
Ich frage mich immer, liest das wirklich jemand hinten durch? Also die
Dozenten, schauen wollen, die Professoren, ob sie ihre Arbeiten korrigieren.
Zitiert haben, aber ansonsten, nee, jetzt klar, im Studium ist das anders, aber wenn ich jetzt so Bücher sehe, ich habe noch nie hinten dieses Literaturverzeichnis durchgelesen.
Es kommt ja drauf, also wenn man das als Otto Normalverbraucher liest, wenn das jetzt ein Ratgeberbuch zum Beispiel ist, dann nicht. Oder denke ich eher nicht. Aber wenn ich ja mit diesem Buch weiterhin etwas anstellen will, zum Beispiel wenn ich jetzt recherchiere, ja, dann gehe ich natürlich auf das Literaturverzeichnis und gucke, oh, wo hat der sich dran orientiert und was kann ich für mich als weitere Quelle wieder mitnehmen. Also das ist auch immer die beste Vorgehensweise. Genau.
Noch ein Tipp am Rande.
Genau.
Ja, da sind wir schon fast beim Thema Formulieren und Ausdruck in wissenschaftlichen Arbeiten. Ja, ich nehme an, die Du-Form mache ich nicht.
So ist es.
So, so mal ganz einfach formuliert, sondern ja, worauf muss ich da achten? Was ist gerade beim Ausdruck wichtig?
Also es muss immer einen, also einen höheren Anspruch haben, sage ich mal. Also es soll immer heißen, dass es eben nicht so formuliert ist wie ein Blogbeitrag im Internet, wo dann steht, hier 10 Tipps für dich.
Benutzen und, oder mehr Fachbegriffe nutzen.
Genau, also dazu gehört eben eine, also genau, Fachbegriffe. Allerdings kommt es wieder ein bisschen auf die Zielgruppe drauf an, das kann man ja so wahrscheinlich sagen. Es wird immer gesagt, so bei Fachliteratur, dass es der interessierte Laie verstehen soll. Also auch kein explizites Fachpublikum sein muss. Okay. Also wenn man zu viel Fachchinesisch drin hat, dann liest das auch der interessierte Laie nicht mehr, ganz klar. Deswegen muss man eben immer abwägen, inwieweit man etwas zu hoch gestochen formuliert oder doch wieder ein bisschen reduziert, damit das eben eher ja, alltagssprachlich ist. Aber eben keine Umgangssprache verwenden.
Ja, okay.
Also wirklich eher die schriftliche Form wählen. Also eher nicht, wie man es hören würde, sondern wirklich, wie man es besser lesen kann. Sag ich mal. Also es ist schwierig zu formulieren, wie man es am besten macht. Jeder hat ja auch seinen eigenen Schreibstil, ist ja auch ganz klar. Aber Fachwörter gehören dazu, ganz klar. Und ja, eben auch komplexe Zusammenhänge erklären, aber so, dass die eben auch nicht zu sehr ins Lapidare abfallen, sage ich mal.
Was wäre lapidar?
Kein Zusammenhang, kein roter Faden. Also das ist okay. Bei vielen Texten, die ich mal so auch lektoriert habe, der Fall, wenn der Autor für sich keinen roten Faden hat, dann hat das Ganze keinen Sinn. Also, oder was heißt keinen Sinn? Der Leser kann es wieder schlecht nachvollziehen. Da sind wir wieder beim, der Leser muss alles nachvollziehen können, was man macht. Und der rote Faden ist eine ganz wichtige Sache. Also ich muss immer im Hinterkopf behalten, wenn ich so einen wissenschaftlichen Text schreibe, warum erkläre ich das jetzt hier und warum ist das an dieser Stelle wichtig? Warum zitiere ich jetzt diesen Autor? Warum ist dieser Gedankengang? Warum kommt jetzt diese Abbildung und so weiter? Also das muss immer für auch im Vordergrund natürlich die Wissensvermittlung stehen. Also ich muss den Leser immer an die Hand nehmen und sagen, ja, wir gehen jetzt hier darauf ein, weil das für deine Tätigkeit als so und so oder so weiter, ja, eben an dieser und dieser Stelle wichtig wäre.
Wäre da auch eine Möglichkeit, dann in Texten auf zurückliegende Informationen in dem Text nochmal zu verweisen, um den roten Faden zu unterstützen, so nach dem Motto, wie ich schon auf Seite 3 schrieb. Ne?
Genau. So Querverweise sind immer gut, weil die machen das Ganze rund. Daran merkt man, dass jemand sich wirklich eingehend mit dem Thema beschäftigt hat. Also gerade wenn bei dicken Fachbüchern lese ich vielleicht mal ein Kapitel und nicht das Ganze. Und dann sehe ich, das gibt es ja schon mal auf Seite 33 und dann blätter ich vor und dann weiß ich, da gibt es noch mal ein spezielleres Gebiet dafür.
Mhm. Ja. Jetzt noch zum Ausdruck eine Frage, die mir so, wie man so schön sagt, auf den Nägeln brennt. Es gibt ja ganz viele auch englische Begriffe, die wir mittlerweile, die sich ja quasi wie eingedeutscht haben, für die es aber auch einen deutschen Grundbegriff gibt. Wie mache ich das in so einem wissenschaftlichen Artikel? Ich nehme mal Social Network. Ne? Mhm. Wäre ja übersetzt ins Deutsche soziales Netzwerk. Also, wie würde ich das nehmen? Würde ich den englischen Begriff nehmen oder würde ich sagen, nein, ich habe hier einen deutschen Fachartikel, ich nehme auch die deutsche Formulierung dafür?
Ich glaube, da gibt es jetzt keine gefestigten Regeln.
Was würdest du mir empfehlen, wenn ich das machen würde?
Kommt wieder ein bisschen aufs Publikum drauf an. Wenn, und
also, nur Hochintellektuelle, die das lesen.
Social Network, also englische Begriffe sind nicht schlimm, also die kann man tatsächlich
einbinden. Aber es hat dann nicht so diese, weil du vorhin sagtest, mit lapidar oder abrutschen. Nee,
das mal, also lapidar heißt nicht englische Begriffe verwenden. Also,
ja, aber nicht, dass dann einer das liest und dann sagt, das gehört doch eigentlich in der Wissenschaft, in einem Artikel, wenn er den in Deutsch schreibt, muss er das auch in Deutsch schreiben, wenn es jetzt kein
kommt jetzt ja auch Begriff auf einen speziellen Begriff drauf an, sage ich mal. Aber was halt ganz wichtig ist, ist, dass man, wenn man sich dann dafür entscheidet, diesen englischen Begriff zu nehmen, den auch immer konstant durchführt. Denn weil immer Schwankungen, wenn Schwankungen drin sind, wenn ich eben einmal sage soziales Netzwerk, einmal Social Network, dann kriegt das Ganze wieder Inkonsistenzen drin und dann ist das Ganze nicht mehr rund. Und das wollen wir ja eigentlich immer.
Wie schreibe ich es dann in englischer Rechtschreibung? Oder ich sehe ja dann manchmal Social Network, was dann groß geschrieben wird. Und eigentlich müsste es ja kleingeschrieben werden.
Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Ich kenne es auch groß geschrieben. Ja. Also ich persönlich...
Ja, aber man müsste es doch theoretisch dann kleinschreiben, weil es ja dann eigentlich ein englischer Begriff ist.
Es ist ja aber ein eingedeutschter englischer Begriff. Aber...
Hier, ja, schreibt unter dem Blog...
Wollte gerade sagen, vielleicht gibt es ja Kommentare.
Was eure Meinung dazu ist, schickt uns euer Feedback. Wie würdet ihr es machen? Ich würde wirklich sagen, ich würde es in der englischen Rechtschreibung schreiben. Und okay, du würdest jetzt sagen, nee, ich würde es auch groß schreiben, weil es für mich eingedeutscht ist. Ja, gib uns das Feedback dazu.
Also ich persönlich versuche sowieso immer vieles Deutsch einzudeutschen, weil es den Lesefluss halt besser macht. Also im Englischen ist das teilweise auch so, wenn man Begriffe hat, also englische Rechtschreibung hat ja keine Bindestriche zum Beispiel, bei denen sind ja alles getrennte Wörter. Und leider ist es denn eben manchmal auch im Deutschen schon so, dass Online-Marketing, obwohl es dann der deutsche Begriff ist, müsste es eigentlich klein und zusammengeschrieben werden. Ne? Und also das ist ja kompliziert, aber...
Ja, was mich manchmal, wenn ich Fachartikel lese, ja, stört es übertrieben, aber du hast jetzt einen deutschen Fachartikel und hast dann irgendwo ein Zitat in Englisch drin, wo du erstmal trotzdem für den Moment kurz überlegen musst, was meint er damit. Das sind ja meistens, wenn es auch wissenschaftliche Zitate sind, jetzt auch nicht so, dass du das im Alltagsenglisch niedergeschrieben ist. Richtig. Und das finde ich dann schlimm, wenn das dann nicht übersetzt ist. Weil ich einfach sage, wenn ich gerade im Lesefluss bin, wäre es für mich einfacher. Ja. Ich hätte das auch als deutsches Zitat und das nicht als englisches, aber ich denke mir dann immer, okay, der Autor, der wollte nochmal zeigen, dass er das auch im Englischen gefunden hat, darf er auch.
Und, ja, man kann das ja durchaus übersetzen.
Das sind so
Punkte,
wo ich sage, also das finde ich halt angenehm.
Das ist richtig, also, da stimme ich dir total
kurz,
zu.
Kurz überlegen, nochmal überlegen, was hat er damit gemeint und im Englischen, wie gesagt, ist ja auch Satzbau und alles anders, auch im Sinn. Von daher, ja. Okay, ja, Carolina, wunderbar, spannend, ganz, ganz toll. Schön, dass du heute da warst. Ich denke mal, draußen haben ganz viele viel Input mitgenommen und jetzt geht's los. Artikel schreiben ohne Ende.
Ich hoffe, dass was in den Kommentaren steht. Ich bin nämlich gespannt auf die Frage, englische Begriffe ja oder nein und wie geschrieben.
Alle für Holger, ne? Okay. Ja, also von daher eine schöne Zeit. Vielen Dank nochmal.
Dankeschön, ebenfalls.
Ciao, bis zum nächsten Mal.
Bis dann, tschüss.